Heute ist Montag, der 16. März. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. US-Präsident Trump fordert eine internationale Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormuz. Außerdem schauen wir auf die aktuellen Kriegspläne in Israel und die massive Aufstockung des Militärhaushalts. Dann geht's weiter mit der Kritik an der EVP im EU-Parlament. Ja, die haben laut Bericht geheim mit Parteien der extremen Rechten wie der AfD an einer Verschärfung des EU-Asylrechts zusammengearbeitet. Dann müssen wir noch über Markus Söder sprechen und seiner Forderung, zur Atomkraft zurückzukehren. Und dann brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, vielleicht habt ihr es gemerkt, am Freitag kam keine Folge raus. Das lag daran, dass letzte Woche mein neues Buch erschienen ist und am Donnerstag die große Premiere in Bielefeld war. Wenn der rechte Rand regiert, heißt es. Und so musste leider die Folge ausfallen, weil ja die Premiere war. Also falls ihr Lust habt, dann verlinke ich euch das Buch in den Shownotes und ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, es zu bestellen. Es gibt es jetzt überall dort, wo es Bücher gibt, im Buchhandel. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Ausfall. Dafür heute umso mehr. Wir starten mit den Spannungen im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social eine gemeinschaftliche militärische Absicherung der Straße von Hormuz gefordert. Ja, bei der Straße von Hormuz, da handelt es sich um eine Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf vom Oman verbindet. Sie ist das wichtigste Nadelöhr der globalen Energieversorgung. Über diesen Wasserweg werden fast 20% des weltweiten Rohölverbrauchs abgewickelt. Zudem verläuft etwa ein Fünftel des weltweiten Handels mit flüssigem Erdgas durch diese Passage. Da der Schiffsverkehr aufgrund der aktuellen Kampfhandlungen nahezu gestoppt wurde, sind die Ölpreise weltweit bereits massiv angestiegen. Für viele Länder, die Erdöl fördern und exportieren, etwa Kuwait, Katar oder den Irak, gibt es kaum alternative Wege, ihr Öl ins Ausland zu transportieren. Expertinnen warnen, dass eine dauerhafte Sperrung nicht nur die Weltwirtschaft schwer treffen, sondern auch die Stabilität der gesamten Region gefährden würde. Trumps Forderung zur Absicherung der Straße ist vor allem an die Länder gerichtet, die ihr Öl über diesen Seeweg beziehen. Er nannte dabei explizit Staaten wie China, Frankreich, Japan, Südkorea und Großbritannien. Laut Trump werden die USA diesen Ländern helfen und sich eng mit ihnen abstimmen, um die Durchfahrt wieder sicher zu machen. Er stellte zudem in Aussicht, dass US-Kriegsschiffe schon bald damit beginnen könnten, Öltanker durch die Meerenge zu eskortieren. Großbritannien hat bereits auf den Vorstoß reagiert. Der britische Minister für Energiesicherheit, Ed Miliband, erklärte gegenüber Sky News, dass seine Regierung einen Beitrag zur Sicherung der Meerenge prüft. Man stehe dazu in engen Kontakt mit den Verbündeten. Laut Miliband werden derzeit alle Optionen untersucht. Dazu könnte auch die Entsendung von Minensuchbooten oder Seedrohnen gehören. Der Minister betonte jedoch auch, dass die Beendigung des Konflikts der sicherste Weg sei, die Wasserstraße wieder nutzbar zu machen. Währenddessen weitet sich der Krieg am Boden und in der Luft weiter aus. Israel bereitet sich auf einen längeren Konflikt vor. Die israelische Regierung hat in einem Dringlichkeitsbeschluss eine massive Aufstockung des Militäretats bewilligt. Umgerechnet sind das etwa 720 Millionen Euro und die wurden für den Kauf von Munition und modernen Waffensystemen freigegeben. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, dass man derzeit mit einer Fortsetzung des Krieges für mindestens 3 weitere Wochen plane. Es gäbe im Iran noch tausende Ziele, die angegriffen werden müssten. Die USA setzen derweil ihre Angriffe auf die iranische Insel Chark fort. Trump behauptete, die Insel sei bereits weitgehend zerstört. Über Chark werden normalerweise etwa 90% der iranischen Rohölexporte abgewickelt. Laut US-Angaben werden dort gezielt Militäranlagen bombardiert. Ja, wir müssen mal über die EVP-Fraktion im Europaparlament sprechen. Dabei handelt es sich ja um die Europäische Volkspartei. Da gibt es die christdemokratischen und konservativen Parteien, die sitzen da zusammen drin, von unserer Seite zum Beispiel die CDU und die CSU. Durch eine Recherche der Nachrichtenagentur dpa wird der EVP-Fraktion gerade vorgeworfen, die sogenannte Brandmauer nach rechts außen eingerissen zu haben. Als Brandmauer wird die Abgrenzung zu rechtsextremen Parteien gemeint. Dafür haben Parteien beispielsweise einen Unvereinbarkeitsbeschluss, um eine Zusammenarbeit mit diesen Parteien zu verhindern. Laut den Berichten der dpa gab es eine strukturierte Zusammenarbeit der EVP mit rechten Parteien, um ein neues Gesetz zur Verschärfung der Migrationspolitik durchzusetzen. Ja, und zu den beteiligten Partnern gehören demnach auch Abgeordnete der AfD, aber auch Politiker des Rassemblement National der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Konkret geht es um die Abstimmung über eine neue Rückführungsverordnung. Diese sieht nämlich vor, sogenannte Return Hubs in Staaten außerhalb der EU einzurichten. Dort sollen ausreisepflichtige AsylbewerberInnen untergebracht werden. Da sich die EVP zuvor nicht mit den SozialdemokratInnen und Liberalen einigen konnte, suchte sie offenbar den Kontakt zu den Rechtsaußenparteien. Die Zusammenarbeit soll über eine geheime WhatsApp-Gruppe und ein persönliches Treffen von Abgeordneten gelaufen sein. Ja, und in dieser Chatgruppe wurden Gesetzesentwürfe ausgetauscht und Änderungswünsche abgestimmt. Die EVP soll dabei sogar Vorschläge aus dem Büro der AfD-Politikerin Marie Kahn berücksichtigt haben. Nach der erfolgreichen Einigung bedankten sich TeilnehmerInnen der Gruppe für die hervorragende Zusammenarbeit. Ja, dass diese Enthüllungen heftige Kritik auslösen, das überrascht uns alle nicht. Die SPD spricht von einem skandalösen Tabubruch und fordert den Rücktritt von EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Die Grünen warnen, dass die Einbindung von Rechtsextremen in demokratische Prozesse der Anfang vom Ende der liberalen Parteien in Europa sein könnte. Ja, und auch die FDP kritisierte, dass Weber öffentlich die demokratische Zusammenarbeit beschwöre, hinter den Kulissen aber anders handele. Manfred Weber, der hat sich auch verteidigt gegenüber der Bild-Zeitung. Da hat er erklärt, dass er als Fraktionsvorsitzender zwar die Strategie vorgibt, aber nicht die privaten Chatgruppen seiner Mitarbeiter kontrolliere. Zudem hat er betont, dass die AfD für die inhaltlichen Mehrheiten keine Rolle spiele. Weber hat sich stattdessen gedacht, geben wir mal den Sozialdemokraten die Schuld an der Situation. Die haben nämlich die notwendigen Verschärfungen in der Migrationspolitik blockiert. Auch die CSU-Spitze in München versuchte zu beschwichtigen. Generalsekretär Martin Huber betonte, dass es für die CSU weiterhin keine Zusammenarbeit mit der AfD gebe. Dennoch sagen jetzt auch erste Stimmen aus der CDU, es braucht eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge in Brüssel. Wir bleiben mal bei der CSU, bei Ministerpräsident Markus Söder. Der fordert nämlich eine Rückkehr zur Atomkraft und schlägt dafür ein Pilotprojekt vor. Es spricht sich für den Bau von sogenannten Mini-Atomkraftwerken aus. Diese sollen in Bayern getestet werden. Söder bezeichnet dieses Konzept als Kernenergie 2.0. Er betont, dass es dabei nicht um ein Zurück zur alten Technik gehe, sondern um ein neues Kapitel ohne die früheren Gefahren. Ein zentraler Punkt in Söders Vorschlag ist die Nutzung von Atommüll als Brennstoff. Ja, durch das Verfahren der Transmutation soll alter Atommüll wiederverwendet werden. Söder argumentiert, dass es sinnvoller sei, den Müll zu verbrauchen, anstatt ihn für Millionen Jahre in der Erde zu vergraben. Damit könne laut ihm auch die Endlagerfrage gelöst werden. Söder begründet seinen Vorstoß mit dem massiv steigenden Strombedarf für künstliche Intelligenz und die Elektromobilität. Er fordert den Bund auf, die gesetzlichen Grundlagen für solche Pilotprojekte zu schaffen. Ja, in der Bundesregierung gibt es dabei heftigen Widerstand. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete den Atomausstieg zwar als strategischen Fehler, aber eben jetzt unumkehrbar. Und der SPD-Umweltminister Carsten Schneider, der kritisierte die Pläne als rückwärtsgewandte Strategie, die nur auf neue Subventionen abziele. Er betonte, dass der vor 15 Jahren erreichte Atomkonsens dem Land gut getan habe und nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden dürfe. Auch Fachleute äußern Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der Mini-Reaktoren. Bisherige Projekte in anderen Ländern, wie etwa in den USA, sind an den starken Kostensteigerungen gescheitert. Wir brauchen sie, die Good News. Und die kommen diesmal aus Österreich, denn da erhalten 6 neue Forschungsprojekte insgesamt 35 Millionen Euro Förderung. Das Geld stammt aus dem Programm des Emerging Fields des Wissenschaftsfonds FWF und soll besonders innovative und risikoreiche Grundlagenforschung ermöglichen. Das Projekt wird jetzt für 5 Jahre mit 4,8 bis 7 Millionen Euro unterstützt. Insgesamt gehören damit nun 11 Vorhaben zur Exzellenzinitiative Excellent Austria. Thematisch geht es dabei um Umwelt, Krebsforschung, Molekularbiologie und Mathematik, aber auch um sowas wie Kunst und Design. Unter anderem untersuchen Forschende, zum Beispiel der Universität für Bodenkultur Wien, wie viel Mikroplastik durch Meereswellen in die Atmosphäre gelangt. Bei 3 der 6 neu ausgewählten Projekte übernehmen Frauen die wissenschaftliche Leitung. ForscherInnen aus 11 Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen arbeiten dafür an mehreren Standorten in Österreich zusammen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.